Der heutige Predigttext ist der zweite Brief des Apostels Johannes. Keine Bange, er besteht nur aus einem Kapitel, von daher durchaus eine übliche Länge. Der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe, und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Und das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, dem nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Amen.
Liebe Gemeinde, guten Morgen. Kann man mich überall soweit gut hören? Ist die Lautstärke okay? Wunderbar. Ich möchte zu Beginn noch einmal beten. Weise uns, Herr, deinen Weg, damit wir wandeln in deiner Wahrheit. Richte unser Herz auf das eine, dass wir deinen Namen fürchten. Amen. Amen. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. In wenigen Tagen jährt es sich zum 60. Mal. Der Berliner Mauerbau. Am 13. August 1961 wurde eine 46 Kilometer lange Mauer durch Berlin errichtet, die von da an Berlin und Deutschland in West und Ost aufteilt. Im Westen die BRD, im Osten die DDR. Es war eine Grenze, die mitten durch bekannte Gegenden ging, die ja, ganze Familien, die vertraut waren, entzweite. Erst durch den sich 28 Jahre später ereignenden Mauerfall im Jahr 1998 kam es zum Ende der Teilung und zur seither gerühmten Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland. Seitdem darf West- und Ostdeutschland gemeinsam Freiheit und Rechtsstaat genießen, im Gegensatz zum Machtanspruch des Totalitarismus. Doch wie steht es heute um die Freiheit in unserem Land? Der 60. Jahrestag des Mauerbaus erinnert uns im Sommer 2021 daran, dass die Freiheit, ja, umkämpft ist, noch nicht frei ist. Und Freiheit und Rechtsstaat von den Mauern eines neuen Totalitarismus bedroht werden. Dabei muss man nur an folgende Fragen denken, die öffentlich momentan diskutiert werden. Wird aus dem Corona-Impfangebot ein Impfzwang für Erwachsene, aber auch Kinder, wo Freiheits- und Grundrechte zurückgespritzt oder gekauft werden? Gibt es bald nur noch einen Lockdown für Nicht-Geimpfte? Erwarten wir demnächst einen Klimalockdown nach Gutdünken der Regierung? Michael Esfeld ist Professor für Philosophie und arbeitet in der Universität Lausanne und ist Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher und Leopoldina und wagt in einer Veröffentlichung die totalitäre Tendenz in unserem Land anzusprechen. Demnach würde sich die Menschen von einem Generalverdacht nur dadurch befreien können, dass sie ein Zertifikat erwerben, durch das sie sich reinwaschen mit einem Impfpass oder mit einem Nachhaltigkeitspass oder generell mit einem sozialen Pass. Und so fährt er fort zu sagen, dass wenn das geschafft ist, dass nichts anderes ist als eine Art moderner Ablasshandel. Wenn es gelingt, ist die Freiheit abgeschafft und ein neuer Totalitarismus installiert. Wiewohl wir als Christen dankbar sind, in einer westlichen Demokratie über viele Jahre weitgehend das genießen zu dürfen, was Paulus ein ruhiges und stilles Leben nennt, ist der Wind rauer geworden. Und nicht nur die Freiheit des Rechtsstaats, sondern auch die Gemeinde Jesu ist unter Beschuss und in Gefahr. Nicht nur die Grenzen des Rechtsstaats stehen unter Beschuss, es verhält sich ebenso um die Grenzen der Gemeinde. Und damit stehen wir vor unserem heutigen Predigttext, dem zweiten Johannesbrief. Der zweite Johannesbrief ist einer der kürzesten Bibelbücher bzw. Briefe der Bibel. Dabei ist er so kurz, dass man den zweiten, wie übrigens auch den dritten Johannesbrief, mit einem kleinen Dorf vergleichen kann, das manch Reisender, weil es so klein ist, bereits beim Wimpernschlag verpasst hat. Der zweite Johannesbrief ist von der Größe her eigentlich eine Postkarte, eine kurze Korrespondenz. 13 Verse, im Griechischen knapp 250 Wörter, aber eine Botschaft mit Sprengkraft. Ich lese die ersten drei Verse noch einmal. Der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe, und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird bis in Ewigkeit. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters in Wahrheit und Liebe. Die vorliegenden Verse bilden den Briefkopf. In der Antike wurde dies auch Präskript genannt. Und so nennen uns die einleitenden Worte den Absender, den Empfänger und ein kurzes Grußwort. Der Schreiber kommt danach zur Sache. Wer schrieb den Brief? Der Schreiber stellt sich nicht selber vor, aber wir entdecken doch in seiner Sprache und Schreibstil eindeutige Hinweise, dass es sich um denselben Verfasser handelt, von dem sogenannten Corpus Johanneum. Das sind Johannesevangelium, 1., 2., 3. Johannesbrief und die Offenbarung, kurz Johannes dem Evangelisten. Der Begriff der Älteste kommt so an dieser Stelle nur noch einmal im nachfolgenden dritten Johannesbrief in der Einleitung vor und wurde in der frühen Kirche stets auf Johannes, den Sohn des Zebedäus, den Donnersohn, einem der 12 Jünger Jesu, zurückgeführt. Zusätzlich hinterließ uns auch Eusebius, der frühe Kirchengeschichtsschreiber, eine Notiz, dass Johannes sich meistens eben nicht mit seinem Namen vorzustellen pflegte, was schon fast zu seinem Markenzeichen wurde, wie wir auch an dieser Stelle sehen. Der zweite Johannesbrief reiht sich an eine Trilogie, 1., 2. und 3. Johannesbrief, und hat einen roten Faden, richtige, falsche Gemeinschaft, resultierend aus richtig und falschem geistlichen Verhalten. Dabei wurde der erste Johannesbrief an Gläubige geschrieben, mit dem Ziel, mit dem Fokus auf dem Wandel im Licht und der Gemeinschaft mit Gott. Der dritte Johannesbrief beschreibt den Wandel in der Wahrheit und ermutigt zur aktiven Mitarbeit und Gastfreundschaft entgegen einem schlechten Trend. Und der zweite Johannesbrief, unser heutiger Predigttext, nimmt Bezug auf den Wandel in der Wahrheit und die Abgrenzung zu Irrlehren. Das griechische Wort für Ältester, Presbyteros, hat es auch in unseren heutigen Sprachgebrauch geschafft. Neben der Denomination der Presbyterianer, die eher im angelsächsischen Ländern bekannt sind, wird in einigen evangelischen Gemeinden bis heute noch der Begriff des sogenannten Presbyteriums benutzt. Es bezeichnet den leitenden Älteste in einer Gemeinde. Und in der Apostelgeschichte lesen wir davon, wie Paulus in den neu gegründeten Gemeinden Älteste einsetzt, mit dem Ziel, die Gemeinde Jesu zu führen, vor falscher Lehre zu schützen und in der richtigen Lehre zu unterweisen. Vers 1 hat aber noch einen bestimmten Artikel. Der Autor nennt sich der Älteste. Und das war er. Johannes, der Evangelist, war zur Abfassungszeit dieser Postkarte gegen Ende des ersten Jahrhunderts sehr betagt. Er war möglicherweise in seinem ältesten Dienst in Ephesus, wo er dann auch sterben würde. Und er war alt geworden. Er war im wahrsten Sinne des Wortes der Älteste, weil er auch bald sterben würde. Er war der Presbyter aller Presbyter. Er hat alle anderen Apostel überlebt. Er trug als letzter Apostel somit besondere Verantwortung, da er bis Ende des ersten Jahrhunderts im Kampf gegen Irrlehre stand. An wen schreibt er diesen Brief? Bei der Beantwortung dieser Frage haben sich die Ausleger recht schwer getan, weil hier auch kein direkter Name genannt wird. Schlachter 2000 übersetzt die Rezipienten mit auserwählte Frau und ihre Kinder. Ein Teil der Ausleger geht nun her und sagt, okay, das ist eine symbolische Anwendung, eine allegorische Adressierung, geht einfach generell an die christliche Gemeinde. Demnach schreibt Johannes von einer Gemeinde aus an eine andere Gemeinde. Ein anderer Teil der Ausleger nimmt die Adressaten aus Vers 1 wörtlich und sieht in der Adressaten eine ältere, sehr wahrscheinlich verwitwete Frau mit ihren Kindern. Der Mann wird ja auch nicht genannt. Und diese empfängt den Brief mit einer kurzen Unterweisung und fürsorglichen Ermahnung des Apostels. Und in diesem Fall kann man im ersten Vers im Griechischen sogar einen Eigennamen entdecken, wie es zum Beispiel eine alte arabische Übersetzung getan hat, oder auch die Vulgata, die lateinische Übersetzung, die auserwählte Kyria oder die Herrin Electae. Wie dem auch sei, ich gehe von der wörtlichen Annahme aus, dass es hier um eine Adressierung an eine wirkliche Frau handelt, die in Vers 5 ja nochmal auch als Kyria, als Herrin, als Frau angesprochen wird. Und unabhängig davon, von ihrem Eigennamen, lässt sich eben diese Kombination von auserwählte Herrin vermuten, dass es eine christliche Empfängerin ist, die möglicherweise wohlhabend war, ähnlich vielleicht wie Lydia, Apostelgeschichte 16, die ihr Haus der Ortsgemeinde für die Versammlung zur Verfügung stellte. Es gab damals ja noch keine klassischen Versammlungsgebäude. Bei der Annahme, dass es sich um eine Frau handelt, gibt es trotzdem Spielraum für die Anwendung einer lokalen Gemeinde, denn derartige Briefe konnten häufig auch öffentlich verlesen werden. Vielleicht war es ähnlich wie bei der Lady Huntington aus Großbritannien. Sie war 39 Jahre verwitwet, hatte sich durch die Predigt des jungen George Whitfields bekehrt und gehörte zum damaligen Hochadel Großbritanniens. Als sie sich fragte, ob sie nun als alleinstehende Christin aus dem adligen Leben sich zurückziehen und alles hergeben sollte oder ihren Platz, wo sie war, ausfüllen sollte, riet ihr ein Prediger zu Letzterem. So kam es dazu, dass Gräfin Huntington 3 Kapellen baute, in deren Einweihung stets Whitfield predigte. Und so heißt es in einer Biografie von Benedikt Peters: Während die Gräfin im Kammer auf den Knien lag und zum Herrn flehte, dass das Wort laufen möge, stand der schmächtige Whitfield in seinem Talar vor den eleganten Vertretern der hohen Gesellschaft. Diese hörten, was sie nie gehört hatten. Welche Kraft, welche Lebendigkeit, welches Feuer ging von seinen Worten aus. Vielleicht war auch unsere Adressatin eine Lady Huntington, eine gottesfürchtige, alleinstehende, einflussreiche Herrin. Dass eine Frau angesprochen wird und durch diesen Brief Unterweisung erhält, ist auch insofern bedeutend, dass, wiewohl Mann und Frau vor Gott zwar gleich sind, sie doch unterschiedliche geistliche Aufgaben und Verantwortungsbereiche in der Gemeinde haben. So argumentiert auch Paulus, dass eine Frau gerade wegen der Schöpfungsordnung keine Gemeinde leiten soll. Und Johannes schreibt genau deshalb diesen im eigentlichen Sinne Schutzbrief an jene wehrlose Witwe, die mit ihren Kindern und ihrem Hausstand in ihren Zeiten großer Gefahr ausgesetzt war. Dazu noch etwas geschichtlichen Kontext. Wenige Jahrzehnte zuvor gab es im Römischen Reich den sogenannten Pax Romana, den römischen Frieden, der zu einem starken, aufstrebenden Wohlstand im Römischen Reich führte. Versorgungs- und Reisewege wurden angelegt, sodass die einzelnen Ortschaften besser miteinander verknüpft werden konnte. Und neben dem dadurch erhöhten wirtschaftlichen Austausch und Profit wurden diese Wege eine entscheidende Erleichterung für Christen, das Evangelium über ihre Grenzen hinauszutragen. Und so gab es Wanderprediger, die umherreisten von Ort zu Ort und in die Gemeinde kamen und predigten. Hatte nicht Jesus in Lukas 10 seine Jünger als Prediger ja 2 und 2 ausgesandt? Sie sollten damals in die Häuser gehen und dort, wo sie aufgenommen werden, würde der Frieden bleiben. Dort, wo sie nicht aufgenommen werden würden, würde Gericht kommen. Und das Neue Testament kennt ein eindeutiges Beherbergungsgebot, das wir zum Beispiel in Hebräer 13 finden. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Oder dem Gebot in Römer 12, Vers 13, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Unter den Christen der damaligen Kultur war Gastfreundschaft Ehrensache. Die weltliche Herberge war zu böse, um eine sittliche Unterkunft für christliche Gäste zu bieten. Daher war es üblich, Reisende aufzunehmen und sie für eine gewisse Zeit zu versorgen. Beispiel wird auch nochmal in 3. Johannesbrief aufgenommen. Und jeder Christ, der im Besitz einer Herberge war, hielt sich ganz an das Motto, wer Christ wird, wird, wird. Also, gibt Herberge. Darüber hinaus schreibt Paulus in 1. Timotheus 5 nochmal explizit und sagt, dass eine echte Witwe als Kennzeichen hat, dass sie gastfreundlich ist. Und neben anderen Kriterien dann eben auch unterstützt werden soll von der Gemeinde. Und so ist der 2. Johannesbrief, legt er nahe, dass die Empfängerin bereits willig Gastfreundschaft geübt hat und Reiseprediger fleißig aufnahm. Sie wollte mit ihren Kindern somit dem biblischen Gebot der Nächstenliebe nachkommen, ganz nach der Devise, wir sollen doch die Brüder lieben, wir sollen doch die Sünder lieben. Ja, den Nächsten lieben wir uns selbst. Und warum eigentlich nicht? Der hat alle Menschen auf der Welt, sollen wir lieben, auch die Verführer sollen wir lieben, aufnehmen und einladen. Moment, die Verführer lieben? Sollen wir den Verführer, der andere vom rechten Weg abbringen will, einladen und aufnehmen? Genau in diese Kerbe schlägt der 2. Johannesbrief mit Messers Schärfe. Dabei geht es hier nicht einfach nur um einen biblischen Knicke für ein christliches Tagungszentrum oder Glaubenswerk. Es geht auch um die geistliche Verantwortung, die die Ortsgemeinde Jesu Christi und die einzelnen Gemeindeglieder im Angesicht von Verführern haben. Im Angesicht der zahlreichen Verführer unserer Zeit haben wir diese Orientierung heute bitter nötig. Da ist die gläubige und gebrechliche Oma, die großteils nur noch von den Nachrichten, Fernsehen oder dem Radio geprägt wird, aber kaum noch geistliche Unterweisung, geschweige denn biblische Korrektur erfährt. Was tut sie, wenn das Sicherheitspersonal einer Wachturmgesellschaft an der Tür klopft und sie überzeugen will, ihrem Club beizutreten, da sie ja schließlich auch einen Jesus haben? Da ist die von ihrem Mann verlassene Frau oder die Witwe, die die Kinder nur allein erziehen muss. Sie trägt die Last der Verantwortung allein und ist auf biblische Orientierung angewiesen. Was tut sie, damit ihre Kinder nicht irgendeinem Irrlehrer auf dem Leim gehen? Oder da ist der Hauskreis, die Gemeinde, die durch schlechten Einfluss und durch schleichende Einflüsse stetig flussabwärts getrieben wird. Weg von der gesunden biblischen Lehre und wo eine verblendete Leiterschaft es nicht erkennt und auch nicht davor warnt, dass sie auf dem Holzweg sind. In genau diese Situation will uns Gott heute Orientierung geben. Er will uns Wegweisung geben, damit wir nicht mit dem reißenden Fluss des Zeitgeistes davongeschwemmt werden. Denn viele Gefahren lauern vor der Tür, an denen sich die Geister scheiden. Brauchen wir deshalb heute noch Grenzen? Kennt die Liebe überhaupt Grenzen? Genau diese Frage gehen wir in folgendem nach unter der Titelfrage Liebe ohne Grenzen? Fragezeichen. Liebe ohne Grenzen. Kommen Sie mit und lassen Sie uns gemeinsam dicke Beute machen und mit dem ersten Hinweis, den Johannes uns in Vers 1 bis 3 gibt. Bewahre die Basis der Liebe. Vers 1 bis 3, bewahre die Basis der Liebe. Johannes, der auch immer wieder der Apostel der Liebe genannt wird, beschreibt seine Verbindung zu den Adressaten mit den Worten aus Vers 1, dass er sie in Wahrheit liebt. Hier haben wir schon das Thema des Briefes in der Verbindung zweier Begriffe. Es geht um die Verbindung zwischen Liebe und Wahrheit. Dabei hat unsere polymorphe, pluralistische Gesellschaft den Wahrheitsbegriff eigentlich feinsäuberlich ausradiert. Alles ist erlaubt, alles ist wahr, alles ist möglich. Und das klassische Beispiel auf religiöser Ebene finden wir in unserer Landeshauptstadt Berlin. Ende Mai 2021 wurde dort der Grundstein für das sogenannte House of One gelegt. Das ist ein Haus und gleich doch einem Turm, in dem sein Anliegen ja weltweit Verbreitung finden soll mit einem einmaligen Projekt. Ein Impuls wollen sie damit geben, mit dem Ziel, Muslime, Juden und Christen in einem Haus zu vereinen und entsprechend eine Einheitsreligion zu bilden. Denn sie haben doch alle den gleichen Gott. Ach ja, ist das so? Als Protestanten wollen wir uns im Namen an dieser Stelle alle Ehre machen und protestieren. Das ist nicht so. Dieses Projekt ist nämlich nichts anderes als ein Turmbau zu Babel Reloaded, oder besser gesagt, das ist ein Turmbau zu Berlin. Inmitten unserer postmodernen Zeit, wo eine Gesellschaft den Wahrheitsbegriff gekreuzigt und begraben hat, hat man gleichermaßen aber auch den Begriff der Liebe ausgehöhlt. Wundern wir uns dann noch, dass dort, wo absolute Wahrheit verneint wird, auch der Liebesbegriff in sein Gegensätzliches verkehrt wird? Der Liebesbegriff wurde derart vergewaltigt und zerstört, dass man gar nicht mehr weiß, was Liebe überhaupt noch sein soll. Und so ist die Liebe in vielen erkaltet. Liebe kennt keine Grenzen, tönt es stolz in der kunterbunten Regenbogenlandschaft. Johannes schreibt diesen Brief, um von vornherein unmissverständlich klar zu machen, der Empfängerin, dass Liebe Grenzen kennt. Und Johannes muss seinen Empfängern schreiben, weil sie diese Wahrheit des Evangeliums miteinander verbindet. Aber das ist nicht auch nur damals so, auch heute wissen sich alle diejenigen, die die biblische Wahrheit erkannt haben, mit den Empfängern dieses Briefes und auch heute noch Lebenden durch das Band von Liebe und Wahrheit verbunden. Die Basis der Liebe ist somit die Wahrheit. Und weil die Wahrheit die Basis der Liebe ist, muss Wahrheit stets die Ausübung von Liebe kontrollieren. Die Wahrheit bestimmt also die Grenzen der Liebe. Vers 2 fährt damit fort, die Beständigkeit der Wahrheit zu beschreiben. Wenn die Bibel von Wahrheit spricht, dann meint sie zeitlose Wahrheit. Die in der Bibel geoffenbarte Wahrheit über Gott und Mensch hat kein Verfallsdatum. Johannes schreibt, dass diese Wahrheit in uns bleibt und mit uns sein wird bis in Ewigkeit. Das ist nur deshalb möglich, weil jeder, der an Jesus Christus glaubt, er ist die Wahrheit in Person, von Gott den Geist der Wahrheit empfängt. Er ist deshalb aus der Wahrheit, hat ein Verlangen nach der Wahrheit. Sie erschließt sich ihm Stück für Stück und die Wahrheit wird bis in Ewigkeit bei ihm sein. Oh, liebe Geschwister, lasst uns die Tiefe von Vers 2 im Herzen bewahren. Denn die Wahrheit ist im Leben unsere Hoffnung, im Sterben unser Trost, in der Auferstehung unser Triumph und in Ewigkeit unsere Verherrlichung. Was für ein Vorrecht, die Wahrheit, Jesus Christus, zu kennen. Das macht uns nicht stolz, sondern dankbar, demütig und zugleich umso entschiedenere Christen. Die Basis der Liebe ist die Wahrheit. In Vers 3 kommt der Briefkopf mit dem besonderen Gruß zum Schluss. Es ist die kostbare Kombination aus Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Mit genau diesem Segenswunsch hat Paulus bereits seinen persönlichen Brief an Timotheus und Titus begonnen. Gnade beschreibt das unverdiente Geschenk, das uns Gott in Jesus gibt. Barmherzigkeit meint, von Gottes gerechten Gericht verschont zu werden. Friede meint die harmonische Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Kurz, Gottes Gnade führt dazu, Barmherzigkeit über uns walten zu lassen, damit Frieden entsteht. Und damit fällt Johannes mit der Tür bei uns direkt ins Haus. Die Wahrheit, auf die er uns in Vers 3 stößt, ist ein Anstoß. Sie ist ein Skandal, sie ist ein Ärgernis. Die Wahrheit, auf die er uns an dieser Stelle stößt, in Vers 3, zeigt uns, dass unser Glück, unsere Geborgenheit und unser Friede nicht von uns Menschen kommt. Aber dabei sehen wir uns doch so gerne als Mittelpunkt des Universums, als Bauchnabel der Welt, als Klima-, Seenotretter oder Pandemiebezwinger. Und hier haben wir unsere eigentliche Krise. Wir Erdenbürger sind geistlich ausnahmslos bankrott vor Gott. Und wir meinen dennoch durch eigene Anstrengung, durch unsere freidenkerischen Visionen, den Frieden Gottes aufrichten zu können. Weit gefehlt. Aber um diese Verse ernst zu nehmen, muss ich sie im Angesicht Gottes einmal fragen, kennen Sie schon den heiligen Gott? Haben Sie schon Frieden mit dem lebendigen Gott? Ich meine damit nicht Ihre Kreuzkette, ich meine auch nicht Ihre Konfirmations- oder Taufurkunde. Vielleicht sind Sie heute das erste Mal hier, die Tür war ja offen. Dann denken Sie vielleicht jetzt, was will denn der da vorne von mir? Ich tue doch recht und scheue niemand. Ich habe doch nichts gegen Gott, ich tue keiner Pflege etwas zuleide und außerdem, mein Nachbar ist viel schlimmer als ich. Ich bin ein guter Mensch. Aber genau das ist unsere Not, dass der Maßstab für das, was gut vor Gott ist, nicht unser Nachbar ist. Es sind nicht wir, es ist Gott. Vers 3 sagt, dass unser Friede gar nicht von uns selbst kommen kann, weil wir mit Gott auf Gedeih und Verderb auf Kriegsfuß stehen und ja, mit unserem Gutmenschentum eigentlich eine Beleidigung Gottes liefern. Das Feuer dieses Krieges haben wir in unserem rebellischen Trieb selbst entfacht und genau deshalb lässt uns Gott nicht in Frieden. Durch das, was die Bibel Sündenfall nennt, kam es zu einer tödlichen Kettenreaktion. Wir führen dadurch den tödlichsten Virus in die Welt hinein in Form der Sünde und seit dieser Kriegserklärung herrscht Ausnahmezustand. Pandemische Lage, globaler Tragweite, jeder sucht nur den eigenen Vorteil. Und wie viele Luftblasen von Scheinfrieden gibt es heute, die uns endlich unendliches Glück, Friede und Erfüllung verheißen, aber wenn sie dann zerplatzen, ja, wenn es hochkommt, geben sie uns ein Stück Ruhe, ein kurzes Glück, aber dann folgt Zerbruch, Leere, Einsamkeit. Und je mehr wir versuchen, unseren inneren Unfrieden zu verbergen, umso größer wird der Schmerz darüber, dass er doch da ist. Und wie bemühen wir uns, diese Löcher zu stopfen mit den ständigen Unterhaltungsindustrie, mit den pausenlosen Suchen nach Anerkennung. Unsere hyperbeschäftigte, digitalisierte und ständig rund um die Uhr unterhaltene Gesellschaft würde es gut tun, einmal innezuhalten und auf die Wahrheit in Vers 3 zu hören. Die Quelle echter Harmonie, die Quelle vollkommenen Glücks von echtem Frieden ist Jesus Christus und Jesus allein. Wenn du mit dem bisschen Leben, was du mit dem bisschen Leben zwischen deinem ersten Krankenhausaufenthalt bei der Geburt und dem letzten Krankenhausaufenthalt möglicherweise vor dem Tod machst, entscheide, wo du die Ewigkeit verbringst. Ist dabei egal, ob du ein Hartz-IV-Empfänger oder ein Millionär bist. Entscheidend ist, wie du zu Jesus stehst. Denn daran hängt und entscheidet sich, wie und wo du die Ewigkeit verbringst. Getrennt von Jesus, jenseits von Jesus, als Retter und Erlöser gibt es keinen Frieden. Getrennt von Jesus, ohne Jesus, herrscht Leere, Finsternis, Verlorenheit. Jetzt magst du vielleicht einwenden, das ist ganz schön lieblos, sowas zu sagen. Ich antworte dir, nein, ist es nicht. Echte Liebe muss die Wahrheit sagen, wenn sie sieht, wie einer bei vollem Bewusstsein auf die ewige Verdammnis zusteuert. Der Ort, der wegen des Dunkels der ewigen Finsternis zu fürchten ist, an dem die Hitze der Flammen ewig quält. Daher setzt echte Liebe alles daran, die dorthin Eilenden zu warnen und die zur Schlachtbank Wankenden zu retten. Wenn dir Gott heute Morgen deinen inneren Abgrund zeigt und du merkst, dass dir diese Gabe aus Vers 3 fehlt, dann ist es mein Herzensanliegen, dich heute zu Jesus zu rufen. Er durchbrach durch sein Kreuz all unsere Mauern und Grenzen der Feindschaft, die wir gegen Gott aufgerichtet haben, um uns Menschen seine Liebe deutlich zu machen, um uns von dem Weg der Verdammnis zu retten. Daher flehe ich dich an vor dem Angesicht Gottes. Kehre um von diesem Weg. Glaube an den Herrn Jesus. Setze deine Hoffnung auf diese Person und ziehe einen Schlussstrich unter dein Leben. Wenn du im Gebet so zu ihm kommst, dann wird er dir ewigen Frieden geben, eine Gewissheit, dass du auf ewig bei ihm sein wirst. Und das kann er deshalb, weil dieser Christus aus Vers 3 vor knapp 2000 Jahren unseren Unfriede, Hass und Ehestreit auf seinen Rücken ans Kreuz getragen hat. Der Unfriede lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Und heute streckt dir dieser gekreuzigte Mann in Vers 3 seine durchbohrten Hände entgegen. Aus Liebe bietet er dir seinen Frieden an, umsonst. Aber es kostet um der Wahrheit willen deinen Stolz und im Letzten den Ursprung alles Übels, dein Herz. Jeden, der sich im Gebet auf Jesus wirft, dem verspricht er einen Neuanfang, ein neues Herz, eine neue Geburt, ein neues Leben. Es ist ein Leben hinfort unter dem Firmament von Gnade, Barmherzigkeit und Friede mit Gott, weil der gekreuzigte und nach 3 Tagen auferstandene Christus unser Friede ist. Lass mich daher nochmal zusammenfassen. Gnade beschreibt Gottes unverdiente Gunst zu denen, die ihn um Jesu Willen glauben. Barmherzigkeit meint, dass Gott dich nicht so behandelt, wie du es aufgrund deiner sündigen Natur verdient hast. Friede drückt den Fortbestand in Gnade, Barmherzigkeit aus bis in Ewigkeit. Und Achtung, der Nährboden dieser 3 Gaben ist Wahrheit und Liebe, ein untrennbares Duo. Und danach fügt Johannes noch eine sonderbare Bezeichnung für Jesus an, die nur so an dieser Stelle zu finden ist. Jesus ist der Sohn des Vaters. Wieso, weshalb, warum? Wir kommen darauf im Laufe des Briefes noch zu sprechen. Von der Basis der Liebe wendet sich Johannes weiter zum Gebot der Liebe. Erstens, bewahre die Basis der Liebe, Vers 1 bis 3. Zweitens, bedenke das Gebot der Liebe, Vers 4 bis 6. Es freut mich sehr, dass ich, schreibt er, unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Johannes trägt eine tiefe Freude in seinem Herzen. Vermutlich kennt er die Adressaten auch persönlich. Auf jeden Fall bezieht er sich mit diesen Worten auf eine Begegnung, wo er die Kinder der Frau kennengelernt hat und erfreut wurde. Seine Freude rührt daher, dass die Empfänger Kinder hat, die in der Wahrheit wandeln. Was bedeutet das, in der Wahrheit zu wandeln? In der Wahrheit heißt, mit Gott zu wandeln. In der Wahrheit zu wandeln bedeutet in der Negation, gegen den Strom der Zeit schwimmen, Nein zu Lüge in jeglicher Form zu sagen, eine klare Kante gegen einen sündigen Lebensstil zu haben. In der Position bedeutet es, ein Verlangen zu haben, Gott zu suchen, in seinem Wort zu entdecken, ihm zu gehorchen, ihn zu lieben. In der Wahrheit wandeln heißt, im Licht zu wandeln. Und wo einem Dinge aufgedeckt wird, nicht Verstecke zu spielen, sondern sie zu bereinigen. Der Lebenswunsch derer, die in der Wahrheit wandeln, ist durchdrängt von Psalm 86. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Es ist stets erfreulich, wenn man Kinder sieht, die vom Beruf her in die Fußstapfen der Eltern treten. Dann sagt man ganz wie der Vater, ganz wie die Mutter. Aber die Freude ist noch größer, wenn Kinder in den Fußstapfen ihrer gläubigen Eltern treten, indem sie Jesus aus eigener Überzeugung nachfolgen. Dann wandeln sie in der Wahrheit. Und genau das lobt Johannes. Er sagt, behalte weiter die nächste Generation im Blick. Und da haben wir eine ganz praktische Anwendung für uns heute. Die generationsübergreifende Gemeinde. Die unterschiedlichen Generationen brauchen einander. Es ist ein Vorrecht, in einer Gemeinde zu sein zu dürfen, die in Zeiten wie hier, ja, wo die Besuche nach dem Gottesdienst nicht alle sofort wegdiffundieren oder kleine Krüppchen bilden, wo sich jeweils nur Gleichaltrige befinden, sondern dass wir hier einen regen Austausch zwischen den Altersgruppen haben. Stellen Sie sich mal vor, unser Gottesdienstleben würde daraus bestehen, dass morgens der Seniorengottesdienst ist, nachmittags der Jugendgottesdienst. Was wäre das für ein armes Zeugnis für christliche Gemeinschaft? Das Band der christlichen Bruderschaft besteht über die Generation hinweg. Machen Sie heute nach dem Gottesdienst Gebrauch davon. Die jüngeren Geschwister brauchen die Erfahrung, den Rat und die Weisheit der Älteren. Es ist unbezahlbar, Väter und Mütter in Christus zu haben. Die älteren Geschwister brauchen die Ermutigung durch den Glauben und Eifer der jüngeren Geschwister. Dadurch werden sie, wie auch Johannes, im Alter gestärkt und erquickt. Vers 5 bereitet das eigentliche Anliegen des Briefes nun vor. Johannes kommt hier zu einer Bitte. Als Apostel könnte er eigentlich befehlen, aber er begegnet ihr auf Augenhöhe. Seine Bitte ist eine Erinnerung an ein Gebot, das von Anfang an bekannt war. Welches Gebot meint er hier? Es ist das Gebot der Nächstenliebe, das wir aus 3. Mose 19 kennen. Jesus nimmt dieses Gebot im Neuen Testament einmal auf und verschärft dieses Gebot der Nächstenliebe. Johannes 13, Vers 34. Und er wendet es auf einer neuen, höheren Ebene, nämlich auf der Basis seines Vorbildes an und sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wie Christus uns geliebt hat und was die Liebe Gottes bedeutet, das sehen wir nirgends besser als am Kreuz. Und das, liebe Gemeinde, ist unser Auftrag. Das ist unser Vorbild. Wir sollen einander mit derselben selbstlosen Hingabe lernen zu lieben, wie es Christus tat. Damit ist noch keiner fertig geworden. Das ist ein lebenslanger Prozess und er besteht aus Fallen und Wiederaufstehen. Aber als Christen leben wir aus der Vergebung und unser Treibstoff der Liebe muss Gnade sein. Dieses Gebot ist den Empfänger seit Anfang bekannt. Anfang meint den Moment, wenn einer Christ wird, dann begeht er einen Neuanfang. Er bekommt ein neues Leben, eine neue Perspektive und empfängt damit das zentrale Gebot der Erlösten, nämlich aus und in der Liebe Gottes zu leben. Dieses Gebot der Liebe war seit der ersten Christenheit ein Erkennungsmerkmal im Angesicht ihrer Verführer, Antichristen und Diktatoren. So besiegelten viele Christen im ersten Jahrhundert das Liebesgebot mit ihrem eigenen Blut in den Arenen. So, dass die Heiden dann über sie sagen konnten, laut Kirchenvater Tertullian, seht, wie sie einander lieb haben. Seht, wie sie bereit sind, einer für den anderen zu sterben. Vers 6 ist eine Wiederholung dessen, was unter den Empfängern bekannt ist. Die Liebe findet Ausdruck, dass sie in der Wahrheit wandeln, dass sie in der Liebe wandeln. Und ähnlich wie Johannes es hier wiederholt, sagte Paulus einmal zu den Thessalonichern, er mahnt einander und er baut einander so, wie er es auch tut. Das heißt, Johannes sagt, ihr wandelt bereits in der Wahrheit. Weiter so, am Ball bleiben, dranbleiben, aus der Liebe leben. Macht das auch weiterhin. Gottes Liebe zu uns kennzeichnet sich nicht einfach nur durch ein schlichtes Wort. Es wurde zur Tat. So soll auch unsere Liebe zu Gott nicht einfach nur aus Worten bestehen, sondern aus Taten. Und der Herr Jesus sagt einmal, größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist eine hohe Messlatte. Aber bei uns haben wir uns ja schon beim Müll rausbringen, beim Küche aufräumen, die Spülmaschine lernen oder schlichtweg unsere alltäglichen Versprechen einzuhalten, die wir prokrastinierend vor uns herschieben. Liebe Geschwister, lasst uns Vers 5 und 6 zum Anlass nehmen und unseren Umgang miteinander prüfen. Wem kannst du heute praktisch Liebe erweisen? Was hast du, womit du anderen dienen kannst? Da ist dein Auto, die Wohnung, das Haus, der Garten. Dem kostbaren Gut, das heutzutage Mangelware ist, Zeit und das offene Ohr. Lasst uns einander lieben und anreizen und die Notwendigkeit und das Gebot der Liebe bedenken. Damit läutet der Apostel die dritte Runde ein mit dem eigentlichen Anlass seines Briefes. Bewahre die Basis der Liebe, bedenke das Gebot der Liebe und jetzt kommt drittens, beachte die Grenze der Liebe. Beachte die Grenze der Liebe. Vers 7 bis 11. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, dem nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Beachte die Grenze der Liebe. Hier kommt der Paukenschlag. Bei Johannes müsste man wohl eher sagen, der Donnerschlag als Donnersohn. Und an dieser Stelle müssen wir noch einmal alle Konzentrationen zusammennehmen, um die Last dieser Verse zu heben. Hier finden wir den Apostel der Liebe in Form eines Donnersohns. Wäre Johannes ein Wohlstandsevangelist gewesen, hätte er diesen Abschnitt weggelassen und dem Brief eine Rechnung beigelegt. Aber eben weil er kein Wohlstandsevangelist ist und weil das Wohlstandschristentum nirgendwo in der Bibel zu finden ist, muss diese Ermahnung hier kommen. Vers 7 bis 11 besteht aus zwei doppelten Paaren, die jeweils einen lehrmäßigen Sachverhalt nennen und von diesem aus in eine persönliche Ermahnung, zweiter Person Plural, führen. Gerade dieser Wechsel in die persönliche Ermahnung unterstreicht nochmal die Ernsthaftigkeit des Tones, den er hier nimmt. So sehr wie einige Kinder der Frau Johannes Freude bereitet haben, so sehr trägt er den Empfängern auch die Sorge in sich um sie. Das Gebot der Liebe bedeutet, wahrhaftig zu sein und im Angesicht der Gefahren die Bekenntnisfahne zu hissen und die Wahrheit hochzuhalten und den Grenzzaun zu ziehen. Wo wird heute die Grenze der Liebe gezogen? Wann und wie hat sich eine bibeltreue Gemeinde abzugrenzen? Die Antwort beginnt mit Vers 7 und nennt die Christologie. Das ist die Lehre des Christus. Johannes nennt in Vers 7 viele Verführer. Das griechische Wort für Verführer, Planoi, kommt von demselben Wortstamm unseres deutschen Wortes Planet. Heißt wörtlich abwandern, irreführen. Die Verführer schweifen wie Irrsterne umher, sie wandern von der Wahrheit weg. Sie ziehen wie ein Komet einen großen Schweif von Schaden hinter sich her. Das Sonderbare bei den Verführern ist, dass sie nicht sofort erkennbar sind. Die Verführer tragen kein T-Shirt, wo drauf steht, hallo, ich bin ein Verführer. Schlimmer, da steht vielleicht drauf, hallo, ich bin ein Königskind oder ein Bibelvers. Und genau das macht es so schwierig. Verführer halten schöne und schmeichelnde Reden, haben meist eine besondere Rede, Gabe und Charisma. Sie kitzeln mit ihren sanften Worten an den Ohren und Bäuchen der Menschen und reden auch von Jesus, aber nicht von der Exklusivität Jesu. Das Problem liegt nicht zwingend in dem, was sie sagen, sondern in dem, was sie nicht sagen. Das Problem liegt in dem, was sie verschweigen. Wir dürfen uns von dem Schein nicht trüben lassen. Es sind nicht alle Jäger, die das Horn blasen. Nicht jeder, der eine Kanzel besteigt, ist schon ein Kanzler. Und nicht jeder, der predigt, ist auch ein Diener Gottes. Und hier kommt's. Alles, was nötig ist, um die Wahrheit zu zerstören, ist sie zu verschweigen. Der Lüge freien Lauf zu lassen, sich mundtot machen lassen. Einfach mal den Rand halten. Unter genau dieser Prämisse kam es im Dritten Reich zur Diktatur unter Hitler, in dem sich die Massen von Gesellschaft und Kirche und Freikirchen staatsgetreu einen Maulkorb anlegen ließen, ja, sich sogar freiwillig mit voreilendem Gehorsam selbst einen Maulkorb anlegten und schwiegen, brandaktuell. Das war dann das Schweigen der Lämmer, die im nächsten Moment zur Schlachtbahn geführt wurden. Merke daher, eine Schweigespirale ist der beste Nährboden für Verführer und Despoten. Durch Schweigen verliert das Salz den Geschmack, das Licht den Schein, das Lied den Sinn und die Gemeinde Jesu ihren Auftrag. Die Verführer sind in die Welt hineingekommen. Man sollte das Wort hineingekommen besser als hinausgegangen übersetzen. Johannes sagt in 1. Johannes 2, was wir aus der Schriftlesung hatten, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, wären sie bei uns geblieben. Die Möglichkeit besteht also, dass die Verführer sogar einmal Teil der christlichen Gemeinschaft waren, aber haben sich als getaufte Judas entpuppt und sind mit dem Sohn des Verderbens in die Finsternis hinausgegangen. Johannes kennzeichnet die Art der falschen Lehre durch eine falsche Christologie. Sie bekennen nicht, das heißt sie leugnen, dass Christus im Fleisch gekommen ist. Im Fleisch gekommen betont im Griechischen, dass die Fleischwerdung Jesu ein historischer Fakt ist. Was Johannes bei dieser Ermahnung in erster Linie im Sinn gehabt haben mag, war wohl die Gnosis, die aufkommende Gnosis. Diese Irrlehre lehrt in ihrer unterschiedlichsten Facetten, dass Jesus einen Scheinleib gehabt haben soll, da alles Materielle ja böse sei. Jesus sei daher eben nicht Mensch, sondern einfach ein mystifizierter Gott, ohne Mensch zu sein. Und dieselben Fußstapfen der sogenannten Gnosis, was übrigens übersetzt höhere Wissenschaft oder Wissen heißt, tretet auch die modernen Jünger der historisch-kritischen Methode. Liberale Theologen behaupten mit dem sogenannten wissenschaftlichen Methode, den ursprünglichen echten Christus, sie nennen das historischen Jesus, aus der Bibel herausschälen zu können, aber im Letzten können sie nicht mehr bekennen, als dass das seines Gekommenseins. Wie, warum und wozu Jesus kam, nichts Genaues weiß man nicht. Sie leugnen die Jungfrauengeburt. Sie leugnen, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Sie deuten die Begriffe um und vermenschlichen Jesus, ja? Verkürzen die Christologie, wie es zum Beispiel in der emergenten Bewegung der Fall ist. An dieser Stelle fällt auch nochmal ein neues Licht auf den einzigartigen Titel von Jesus aus Vers 3. Er ist der Sohn des Vaters, er ist Gott gleich. Christus ist nach der Lehre der Schrift wahrer Gott, Sohn des Vaters und wahrer Mensch im Fleisch gekommen. Die Verführer aber leugnen, dass Jesus seinen Sühnetod am Kreuz starb. Sie leugnen seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, seine Wiederkunft in Herrlichkeit. Und eine klassische Plattform, die immer wieder derartige Irrlehren eine Bühne bietet und diskutiert, ist die Online-Plattform Worthaus. Von genau dort aus wächst entsprechend ein bunter Strauß von Lehren, emergentes bibelkritisches Material hinaus in die Deutsche Republik. Und wurde dann auch nur noch teilweise als evangelikal bezeichnet, was es aber nicht mehr ist. Den Verführern wird in Vers 7 noch ein weiteres Etikett gegeben. Sie sind Antichristen. Dieses Wort wird in der Bibel so nur von Johannes verwendet. Derselbe Johannes skizziert den Gipfel der antichristlichen Vorschattung in Offenbarung 13. In einer Person, die die ganze Welt verführen wird, hier sind seine Vorläufer. Das griechische Wort Antichristus ist eine Zusammensetzung aus zwei griechischen Wörtern. Anstelle von Christus. Diese selbsternannten Platzhalter setzen sich an Christi Stelle, werben für einen Kirchenclub, dessen Oberhaupt sagt, er sei der Stellvertreter Christi auf Erden. Die Verführer werden an anderer Stelle einmal mit einer heftigen, bildhaften Sprache gebrandmarkt. Wir finden sie bei dem Halbbruder Jesu im Judasbrief. Und da hören Sie mal auf diese Begriffe, die hier verwendet werden. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen. Wolken ohne Wasser, von Wind umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, ihre Sterne. Wer, mögen wir denken, würde heute noch so über Verführer reden? Aber wer, fragt uns Johannes, könnte heute solche Führer überhaupt noch einladen? Hier kommt die Warnung, Vers 8. Seht euch vor. Hatte Johannes vorher noch geschrieben, dass wir einander lieben sollen, schreibt er hier demselben fürsorglichen Ton. Seht euch vor diesen vor. Achtet auf euch selbst. Spielt nicht mit fremdem Feuer. Johannes nimmt damit denselben Wortlaut auf, den sein Herr einst von sich gab, in Matthäus 24. Dort sagt Jesus einmal, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und wenn möglich auch die Auserwählten verführen. 2. Johannesbrief, Vers 1 und Vers 13 spricht von den Auserwählten. Und genau davor warnt Johannes. Bereits unser Herr hatte vor dem Aufkommen solcher Verführer gewarnt und darauf hingewiesen, dass diese sogar die Auserwählten in ihr verführerisches Schlepptau bekommen können. Daher sollen wir uns vorsehen. Es gibt eine Tradition von dem Kirchenvater Polycarp über Johannes, dem Evangelisten, die sagt, dass er nicht nur predigte, sondern auch so handelte. Und so beschreibt Polycarp, dass Johannes einst in Ephesus in ein öffentliches Bad ging und nach einer Weile ein großer Heretiker namens Zerinthus hereinkam, der die Gottheit Jesu leugnete. Johannes sah diesen und floh aus dem Bad. Aus Angst durch Gottes Gericht würde das Gebäude einstürzen. Was genau ist die Gefahr? Vers 8 sagt es uns. Vers 8 sagt, dass etwas verloren gehen kann. Was aber kann verloren gehen? Johannes schreibt laut Vers 1 an Gläubige, an Christen, die echte Christen sind. Wir sind davon überzeugt, dass vom biblischen Gesamtbefund ein echter Christ seine Rettung nicht verlieren kann. Könnten wir unsere ewige Rettung, die Christus uns erworben hat, verlieren, dann würden wir sie sicher verlieren. Die Rettung kommt nach dem Zeugnis der Schrift, nicht von uns, sondern allein von dem Herrn. Aber es gibt etwas, was echte Christen verlieren können, und das ist ihr Lohn. Jeder Christ hat unterschiedliche Aufgaben bekommen und wird für seinen Einsatz und Mühe einmal in der Ewigkeit Lohn empfangen. Das meint explizit nicht, dass wir uns das ewige Leben verdienen können, das ist ein Geschenk. Wir können aber Ehre sammeln, die wir dem Herrn der Herrlichkeit einmal zu Füße legen können. Und genau dieser Lohn kann verloren gehen. Daher kann nach 1. Korinther 3 das Lebenswerk eines Christen ganz oder in Teilen verbrannt werden. Muss man sich mal vorstellen, wenn das in Rauch aufgeht, wofür man mühsam gearbeitet hat. Wenn das Haus, was man mühsam aufgerichtet hat, mit Wasserströmen davongeströmt werden. Aktueller Bezug. Wenn das Haus weg ist, alles zusammenbricht, ist ein schwerer Verlust. Johannes möchte aber mit seinen Adressaten vollen Lohn erfahren. Er möchte alle Ehre einfahren für den Herrn. Und deshalb sagt er ihnen, seht euch vor. Aber Johannes zieht den biblischen Grenzzaun noch mal etwas weiter. Die Verführer, die kommen als Räuber, sie kommen als Wölfe im Schafspelz und rauben, was sie nicht finden können. Sie nehmen Christus die Ehre, sie hindern Gläubige daran, das Evangelium zu verkündigen und nicht Christen, das Evangelium zu hören. Vers 9, wer abweicht, das heißt nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Was meint die Lehre des Christus? Die Lehre von Christus oder die Lehre über Christus? Christus, geht es hier also um Genitivus subjectivus oder Genitivus objectivus? Die Antwort ist ja. Es trifft beides zu, denn die Lehre über Christus ist zugleich die Lehre von Christus. Die Wahrheit über Christus hat Christus uns selbst in seinem Wort gelehrt. Und das griechische Wort für Lehre ist Didache und umfasst zugleich die in dem niedergeschriebenen Wort festgehaltene Unterweisung von Christus und den Aposteln. Wer nicht darin bleibt, sondern über das hinausgeht, was geschrieben steht, den steht schlecht. Und da kann man jetzt von zwei Seiten des Pferdes fallen. Das sind zum einen die Verführer der gesetzlichen Gemeinden, die sich auf sogenannte uralte Grenzen berufen, die nicht verrückt werden dürfen. Sie erkennen zu Recht das Problem einer gewissen Verweltlichung, aber bekämpfen es mit fleischlichen Gesetzen statt mit dem geistlichen Gesetz. Sie schreiben daher Vorschriften vor, um alles nied, nagelfest zu machen, ohne biblische Belege zu liefern. Und sie schaffen ein Gemeindewesen damit, das von der Freiheit in Christus weg in eine neue Knechtschaft führt, in der jede falsche Bewegung das eigene Christsein in Frage stellen kann. Aber die Gemeinde steht hier an zwei Fronten, denn die Verführer können auch von der liberalen Seite kommen, indem sie biblische Grenzen durchbrechen und falsche Innovationen einführen. Um Missverständnisse zu vermeiden, das möchte ich klarstellen, es ist stets gut, wenn eine christliche Gemeinde neue Wege erschließt und Mittel findet, die Wahrheit des Evangeliums an den Mann zu bringen. Es ist gut, wenn eine Gemeinde das Gebet von Jabez aus 1. Chronik 2 betet und darum betet, dass der Herr unsere Grenzen weitet, dass wir noch mehr Menschen mit dem Evangelium erreichen können. Aber das darf nie auf Kosten der biblischen Wahrheit gehen. Noch durch innovative, zeitgemäßere Methoden geschehen, die das Evangelium verwässern und zersetzen. Spurgeon, C.H. Spurgeon, der englische Prediger des 19. Jahrhunderts, sagte mal, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du etwas Neues predigst, ist es nicht wahr. Wenn du etwas Wahres predigst, ist es nicht neu. Johannes sagt, wer diese Linie überschreitet, wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes gottlos. Er mag noch so viele gute ethische Aussagen treffen, er mag noch so viele Bibelverse zitieren oder das Wort Gebet oder Erweckung in den Mund nehmen. Er mag Menschenmassen anziehen und mit seinen Vorträgen Kirchen und Hallen füllen. Aber die Wahrheit ist, er hat Gott nicht. Diese Verführer kontrastieren damit die, die in der Lehre Jesu bleiben und deshalb den Vater und den Sohn haben. Und hier kommt die praktische Anwendung aus Vers 10. Wenn ein solcher Reiseprediger zu euch kommt, den nehmt nicht auf ins Haus. Ladet ihn nicht als Gastredner ein und macht keine Vertrauenswerbung für ihn. Wenn er fragt, wo bei euch die Kanzel ist, dann zeigt ihm direkt den Ausgang. Da haben wir es. Neben dem zu Beginn genannten Beherbergungsgebot haben wir hier das Beherbergungsverbot. Und hier ist der Grenzzaun. Johannes winkt hier förmlich mit dem Zaunpfahl. Er warnt hier, um mit Verlaub es einmal mit eigenen Worten auszudrücken, wer für alles offen ist, ist irgendwann nicht mehr ganz dicht. Die Reihen müssen aber geschlossen bleiben, der Laden muss aber dicht bleiben, wenn es darum geht, dass die Lehre Christi verdreht wird. Der 2019 verstorbene amerikanische Bibellehrer Warren Wiersbe schreibt in seinem Kommentar zu diesem Brief, as goes the home, so goes the church and the nation. Wie es in den christlichen Häusern läuft, so läuft es auch in der Gemeinde und in der Nation. Wir müssen uns erinnern, dass dieser Brief an eine Frau mit ihren Kindern ging. So wie es bei uns zu Hause läuft, so läuft es bald auch in der Gemeinde. Daher hüte deine Grenzen. Hüte dich vor falschem Einfluss. Das ist die Gemeinde im Übrigen nicht nur denen schuldig, die sich leicht durch Verführer blenden lassen, sondern auch den Verführern selbst. Vers 11 sagt, man soll sie nicht einmal grüßen. Das griechische Wort für grüßen, chairein, meint einen Freudengruß, einen Segensgruß. In etwa so, wie wenn eine Person sich uns heute vorstellt, wir sagen, hoch, erfreut. Wahrscheinlich geht der griechische Gruß sogar eher noch auf das Wort Shalom, auf den Friedensgruß zurück. Einem Verführer können wir nicht Gottes Frieden und Segen wünschen, weil er Gottes Gemeinde zerstört und die Quelle der Wahrheit mit der Lüge vergiftet. Hören Sie mal auf James Montgomery Boyce, der in seinem Kommentar Folgendes schreibt. Wenn die Aussage von Johannes hart scheint, kann die Ursache nur darin liegen, dass die Sorge des Johannes für Christus und seine Herrlichkeit größer ist als unsere. Und dass unsere sogenannte Toleranz nur eine Gleichgültigkeit der Wahrheit gegenüber ist. Ein falsches Verständnis von echter Liebe. Christen, die ihre Häuser falschen Lehren öffnen, verhalten sich den subtilen und zerstörerischen Macht der Irrlehrer gegenüber naiv. Er schreibt weiter, sie verwechseln Liebe mit Sentimentalität. Sie ehren Menschen mehr als Gott. Sie loben ihre eigene Weisheit mehr als Gottes Weisheit. Wir müssen uns dabei vor Augen halten, wenn Johannes und die Schreiber des Neuen Testamentes etwas sanfter mit den Verführern und Antichristen umgegangen wären, hätte die Kirche Jesu Christi nie überlebt. Wir sind dem Donnersohn also einmal mehr für das vorliegende Gewitter zu Dank verpflichtet, weil uns dadurch die Sicht klarer wird. Johannes fährt fort und sagt, wer ihn grüßt, hat Gemeinschaft mit Irrlehren und macht sich der bösen Werke teilhaftig. Das griechische Wort für teilhaftig machen ist koinonei. Dieses Wort für Gemeinschaft wird positiv in Apostelgeschichte 2 verwendet, wo es um die Gemeinschaft der Heiligen, die Lehre der Apostel und die Gemeinschaft geht. Diese Gemeinschaft der Christen schließt explizit die Gemeinschaft, Kooperation, Gottesdienst, gemeinsame Projekte mit bösen Werken aus. Denn was hat das Licht gemeinsam mit der Finsternis? Wenn also zwei Menschen von den Zeugen Jehovas an ihrer Tür klingeln und um Einlass beten, dann brauchen sie eine schlagkräftige Antwort. Das muss nicht unbedingt zuerst die zugeschlagene Tür sein, sondern kann ein vorangegangenes Angebot beinhalten, einseitig ein gutes Traktat auszugeben, das darlegt, wieso, weshalb, warum Zeugen Jehovas überhaupt gar keine Christen sind. Wenn Sie solche nicht parat haben, können Sie unter der Beschreibung vom YouTube-Video mal schauen, da haben wir eins verlinkt. Aber wir wollen die Dramatik und Aktualität dieses Abschnitts noch an einem Beispiel verdeutlichen. Manche sagen in der Debatte um Irrlehre, dass man über Lebende nie das letzte Urteil sprechen kann, und das zu Recht. Das ist richtig, aber damit entledigt sich die Verkündigung und auch der Verkündiger nicht der Aufgabe, wo es nötig ist, auch bei Irrlehren Namen zu nennen, zum Schutz der Gemeinde. Wer hätte gedacht, dass nach 500 Jahren der Reformation die Grenzen der evangelikalen Gemeinde von katholischer Seite derart überrannt werden? Und wer hätte gedacht, dass die Protestanten das geistliche Feld so schnell ohne Widerstand preisgeben? Ein in Deutschland nach wie vor brisanter Dauerbrenner ist der römisch-katholische Theologe und Charismatiker, Gebetshausleiter Johannes Hartl. Das durch ihn gegründete Gebetshaus ist Initiator und Träger der Mehrkonferenz. 2020 hatten die 12.000 Teilnehmer. Und das für August 2022 geplante ZIM zum Jugendfestival, wo 15.000 Jugendliche erwartet werden. Und die evangelische Allianz München tanzt ebenso um das goldene Kalb der Ökumene wie die von Andreas Bobhardt angeleitete Organisation Campus für Christus und zimmern dabei an einem weiteren House of One. Wir würden darüber ja nicht reden, wenn nicht unzählige Personen und Gruppen mitmischen, die sich offensichtlich als evangelikal bzw. bibeltreu verstehen. Johannes Hartl als Katholik widerspricht dezidiert den vier sogenannten Solas der Reformation. Allein die Schrift als Autorität, allein der Glaube dient zur Rettung, allein durch die Gnade werden wir gerettet, allein durch Christus werden wir gerettet. Und er widerspricht dem offensichtlich. Und das hat er 2018 mit einem Manifest veröffentlicht. Und ich möchte Ihnen nur einen Auszug vorlesen, wo er selber schreibt: Die reformatorischen Solis sind in ihrem absoluten Anspruch abzulehnen. Katholiken können ihnen, diesen Aussagen, nicht bedingungslos zustimmen. Wertet man die vier Sola der Reformation als dogmatische Lehrsätze und unterstreicht ihren Absolutheitsanspruch, werden sie für Katholiken untragbar. Zitat Ende. Das Buch Missionsmanifest von Georg Walter hat das Manifest von Hartl einmal auseinandergenommen und können wir an dieser Stelle sehr empfehlen. Unter dem Video verlinkt finden Sie das auch dazu. Dadurch, dass er diesem offen widerspricht, diesen Solis, ein anderes Evangelium verkündigt und damit durch die christliche Gemeinde zieht, ist er ein klassisches Beispiel für Verführer. Und hier ist die Not. Hartl und seine Erzeugnisse werden in evangelischen und freikirchlichen Gemeinden offen herzlich willkommen geheißen. Unzählige Kreise. Evangelische Kirchen und Freikirchen laden ihn ein, promoten ihn und was er schreibt. Mit der Begründung, ja, ihm ist das Gebet doch so wichtig. Er sagt doch nichts Falsches. Aber eben genau das ist es, sagt uns Johannes. Das ist es. Es geht nicht nur um das, was er sagt, sondern um das, was er nicht sagt. Und es geht in seiner Christologie und Soteriologie, Rettungslehre, nicht nur um das, was er verkündigt, sondern auch, was er weglässt. Und hier stellt sich einmal mehr die Frage, ob diejenigen, die behaupten, evangelikal zu sein, es wirklich noch sind. Wenn es dann bei Pro Medienmagazin heißt, Hartl spricht klarer als manch Evangelikaler, dann ist das nicht eine Aufwertung Hartls. Das ist eine Entblößung, eine Entzauberung der sogenannten Evangelikalen, die in der Gefahr stehen, möglicherweise das gar nicht mehr zu sein, was sie zu sein behaupten. Der zweite Johannesbrief zeigt uns, es ist Sünde, was sich die Verantwortlichen, die ältesten Pastoren der Gemeinden auf sich laden, wenn sie jemand wie Hartl einladen, Vertrauenswerbung für ihn machen. Sie machen sich den bösen Werken teilhaftig. Es ist Sünde, wenn eine Gemeindeleitung, die von Gott den Auftrag bekommen hat, die Herde zu hüten, sich schiedlich friedlich mit dem Wolf im Schafspelz einlässt. Und eine Gemeinde, die nicht bereit ist, in der Warnung von Johannes zu folgen, ja sogar mit einzustimmen, muss sich die Frage stellen lassen, ob sie wirklich noch eine evangelikale Gemeinde ist. Wer meint, er stehe, möge zusehen, dass er nicht falle. Um Jesu willen, um der Wahrheit und der Liebe willen, ja, um der nächsten Generation willen, möge uns Gott helfen, unsere Grenzen der Liebe durch sein Wort zu erkennen und zu beachten. Damit wendet sich Johannes zu seinem letzten Anliegen. Bewahre die Basis der Liebe, bedenke das Gebot der Liebe, beachte die Grenze der Liebe und zuletzt erweise die Nähe der Liebe. Erweise die Nähe der Liebe, die letzten beiden Verse. Ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Amen. Der Donner ist vorüber. Die lebensnotwendige Warnung war der eigentliche Anlass, aber ist nicht das Letzte, was Johannes zu sagen hat. So warm, wie der Brief begonnen hat, So schließt er auch. Der zweite Johannesbrief enthält eine liebevolle und glasklare Warnung vor falschen Lehren. Damit ist der Brief selbst ein praktisches Zeugnis von Wahrheit und Liebe. In Vers 12 beschreibt er, dass es noch viel zu schreiben gäbe. Uns würde interessieren, was er meint, aber lesen Sie mal den ersten Johannesbrief. Er möchte es nicht mit Papier und Tinte tun. Johannes, der durch einige Kinder der Frau erfreut wurde, knüpft daran noch einmal an, wenn er nun seine Sehnsucht nach einer persönlichen Begegnung ausdrückt. Es verlangt ihm nach dem persönlichen Austausch, damit die Freude völlig sei. Tinte, Papier, Brief, Bücher oder auch Bildschirme, so schön und so gut wir auch sind, ersetzen nie die Face-to-Face-Begegnung. Wörtlich steht hier sogar, dass er die Mund-zu-Mund-Begegnung haben möchte, mit ihnen sprechen möchte. Es gibt gewisse Dinge, liebe Gemeinde, die bespricht man lieber von Angesicht zu Angesicht. Und genau diese Begegnung wurde im letzten Jahr bis aufs Äußerste auf die Probe gestellt. Gerade durch das vergangene Jahr wurde diese Art der christlichen Gemeinschaft, wodurch unsere Freude völlig werden soll, von außen und innen angegriffen, wie noch nie. Ist es daher noch ein Wunder, dass so viel Streit und Spaltung, Depression in den Gemeinden und Lebensbiografien zu finden ist? Es ist Schuld, was sich die Gemeinde auflädt, wenn sie die Gemeinschaft der Heiligen auf einen Bildschirm degradiert. Es ist Schuld, was eine Gemeindeleitung auf sich lädt, wenn sie Anordnungen von Königen und Kurfürsten höher achtet als die seelsorgerliche Anweisung des himmlischen Königs, die Gemeinschaft der Heiligen nicht zu verlassen. Und die kommenden Monate werden zeigen, ob und was die einzelnen Gemeinden daraus gelernt haben. Und somit kommt Johannes mit dem Ausdruck seines Verlangen nach der Liebe zum Schluss. Johannes fordert uns mit dem Beispiel auf, komm raus aus deiner geistlichen Quarantäne. Geh rein in die Gemeinschaft der Gläubigen und teilt euch miteinander mit. Was bedeutet dir die Nähe der Liebe? Was ist dir die Nähe zu den Geschwistern wert? Dauerhafte Isolation ist und war noch nie ein gesundes Zeichen geistlicher Reife. Ein Bildschirm ersetzt nie, dafür ist Johannes Kronzeuge, die persönliche Face-to-Face-Begegnung. Wir möchten an dieser Stelle all diejenigen begrüßen, die auch uns live zuschauen in der Übertragung. Und wir möchten auch euch sagen, kommt auch mal bei uns mal vorbei. Wir möchten auch euch von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir möchten auch mit euch reden. Und wir möchten, dass auch ihr uns mitteilt und wir mit euch Gemeinschaft haben können. Während wir die Verführer nicht einmal grüßen sollen, grüßen die Neffen der Adressatin umso herzlicher in Vers 13. Es sind Kinder, die ebenso im Glauben standen und auch eine gläubige Mutter haben, die zur Gemeinschaft der Heiligen und damit zu den Auserwählten gehören. Johannes hat uns anhand von 4 wichtigen Hinweisen geholfen, Voraussetzung und Kennzeichen echter Gemeinschaft zu verstehen. Erstens, bewahre die Basis der Liebe. Zweitens, bedenke das Gebot der Liebe. Drittens, beachte die Grenze der Liebe. Und viertens, erweise die Nähe der Liebe. Kennt Liebe keine Grenzen? Die Liebe, die die Bibel kennt, hat sehr wohl Grenzen, die von der biblischen Wahrheit gesteckt werden. Aber so sehr wie die Liebe Grenzen hat, entfaltet sie sich umso herrlicher dort, wo wir die Gemeinschaft der Gläubigen finden und wo Menschen diese Liebe und Wahrheit in die Welt hinaustragen, dort, wo Brüder und Schwestern im Glauben an Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht reden, von Seite an Seite stehen. Dort stehen sie Hand in Hand, wie es Otto Riedmüller auszudrücken wusste, als er das folgende Lied verfasste, das wir gleich singen werden und das eben dieses sehnende Verlangen nach der Nähe der Liebe ausdrückt aus unserem zweiten Johannesbrief. Herr, wir stehen Hand in Hand, die dein Hand und Ruf verband, stehen in deinem großen Herr aller Himmel, Erd und Meer. Welten stehen um dich in Krieg, gib uns Teil an deinem Sieg. Mitten in der Höllennacht hast du ihn am Kreuz vollbracht. In die Wirrnis dieser Zeit, fahre Strahl der Ewigkeit, zeig den Kämpfern Platz und Pfad und das Ziel der Gottesstadt. Mach in unserer kleinen Schar Herzen rein und Augen klar, Wort zur Tat und Waffen blank, Tag und Weg voll Trost und Dank. Herr, wir gehen Hand in Hand, Wanderer nach dem Vaterland, lass dein Antlitz mit uns gehen, bis wir dich ganz im Lichte sehen und stehen. Vater im Himmel, wir danken dir für den zweiten Johannesbrief. Und Herr, er trägt deine Last. Aber wir danken dir, dass wir diese Last heute studieren durften und dass du uns in das Licht deines Angesichts stellst. Wir bitten dich, Herr, dass du uns bewahrst vor Hochmut, dass du uns Demut schenkst, aber dass du uns umso entschlossener hilfst, den Weg in der Wahrheit zu wandeln. Herr, bewahre unsere Grenzen. Stärke uns als Gemeinde. Lass uns wachsen und reifen in der Gemeinschaft der Heiligen zu dir hin. Herr, du bist der Oberhirte. Wache du über deine Gemeinde. Nimm du dich deiner Herde an und wehre du dem Bösen. Herr, und du kannst es schenken, dass noch viele Menschen dich kennenlernen, die verführt sind, dass sie zu dir finden, dass sie dich erkennen als ihren Herrn und Erlöser. Darum bitten und flehen wir dich, Herr. Und wir befehlen uns, du guter, treuer Gott, deiner Treue an. Hilf uns, in der Liebe und Wahrheit zu wandeln. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.